Hier ist der Berliner Rundfunk. Angeschlossen sind der Deutschlandsender und Radio DDR. Wir nehmen Abschied von Bertolt Brecht. Hier an seiner Wirkungsstätte im Hause des Berliner Ensembles am Schiffbauerdamm zu Berlin. Von hier aus ging sein Ruhm in die Welt. Hierher kehren die letzten Grüße an ihn zurück. Worte des Gedenkens, die der amtierende Ministerpräsident unserer Republik, Walter Ulbricht, spricht, eröffnen die Trauerfeier.
Sehr verehrte Helene Weigel, liebe Freunde und Genossen, die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ehrt heute in dieser Trauerversammlung Bertolt Brecht, den bedeutendsten Dramatiker der Gegenwart, den hervorragenden Kämpfer für den Frieden. Unsere Republik, ganz Deutschland, hat einen schweren, schmerzlichen Verlust erlitten. Ein großer deutscher Dichter, der ein glühender und sprachgewaltiger Kämpfer für die sozialistische Veränderung der Welt war, unser Kampfgefährte Bertolt Brecht, ist allzu früh aus unseren Reihen gerissen worden. Wir verneigen uns heute in tiefer Trauer vor ihm. Was er uns war, hat der Präsident unserer Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, in dessen Namen ich zugleich spreche, in seinem Brief an Brechts Frau Helene Weigel gesagt: Er war uns alle nicht nur der bedeutendste deutsche Dramatiker unserer Gegenwart. Er war zugleich Sprecher und Lehrer der einfachen, werktätigen Menschen, die er vor den tragischen Fehlern der Vergangenheit warnte, denen er eine bessere Zukunft durch friedliches Schaffen kündete. So wird er über den Tod hinaus unserem Volke und allen friedliebenden Menschen lebendig bleiben. Diese Worte des Präsidenten unserer Republik drücken die Größe unseres Verlustes aus. Es waren die bedeutendsten humanistischen Dichter Deutschlands, die aus den schrecklichen Erfahrungen der Hitlerzeit und aus den millionenfachen Opfern von zwei Weltkriegen die Konsequenz zogen, dass man für alle Zukunft den verderblichen Mächten des deutschen Militarismus widerstehen und ein neues, besseres Deutschland begründen muss. Heinrich Mann begrüßte die Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik. Die freundschaftliche Sympathie von Thomas Mann gehörte dem friedlichen Streben unserer jungen Republik. Bertolt Brecht kam im Jahr 1948 zu uns. Bertolt Brecht, dessen ganzes Dichten und Schaffen, Sinnen und Trachten einem neuen, besseren Deutschland ohne Ausbeutung, Militarismus und Krieg galt. Aus der klaren Erkenntnis der künstlerischen Bedeutung Bertolt Brechts, die wir bereits während der Hitlerzeit erkannt hatten, ergab sich für uns die Verpflichtung, ihm im Berliner Ensemble eine Stätte für die Verwirklichung seiner schöpferischen Pläne zur Verfügung zu stellen. zuerst im Deutschen Theater, dann hier im eigenen Theater am Schiffbauertamm, erhielt Bertolt Brecht von unserer Republik alle Möglichkeiten, um als Meister des Wortes und der Szene zu unseren Werktätigen zu sprechen und die deutsche Theaterkunst zu bereichern. Hier hat er sich und seinem Werk Weltruhm errungen. Und er hat damit das Ansehen unserer Republik in ganz Deutschland und bei allen Völkern stärken helfen. Auch dafür danken wir ihm. Bertolt Brecht war ein sozialistischer Dichter. Er kam aus dem Bürgertum. Aber wie jeder ehrlich nach der Erkenntnis der Welt und der gesellschaftlichen Zusammenhänge suchende Mensch, musste er dahin gelangen, im dialektischen Materialismus, in der Weltanschauung des Marxismus-Leninismus, den Schlüssel zur geistigen Klarheit zu finden. Der Satz von Karl Marx, dass es nicht darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern, wurde zum Leitgedanken für das dichterische Werk von Bertolt Brecht. Er wollte die Welt verändern helfen, und aus diesem Willen wurde die Einfachheit und Volkstümlichkeit, die außerordentliche Klarheit und Prägnanz seines dichterischen Wortes geboren. Die Werke Bertolt Brechts werden in der sozialistischen deutschen Nationalliteratur, der deutschen Literatur unseres Jahrhunderts angehören. Der Dichter und Kämpfer Bertolt Brecht hat niemals geschwiegen, wenn es gegolten hat, das deutsche Volk gegen das Wiedererstehen des deutschen Militarismus aufzurufen. Er hat uns als seine letzte Botschaft, als sein Vermächtnis, seinen Brief vom 3. Juli an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages hinterlassen, indem er sich gegen die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Westdeutschland wandte. In diesem Brief schrieb Bertolt Brecht: Und wir wissen doch alle, dass es friedliche Möglichkeiten der Wiedervereinigung gibt, freilich nur friedliche. Uns trennt ein Graben, soll er befestigt werden? Krieg hat uns getrennt, nicht Krieg kann uns wieder vereinigen. Und Bertolt Brecht schloss diesen Brief mit den Worten: Da ich gegen den Krieg bin, bin ich gegen die Einführung der Wehrpflicht in beiden Teilen Deutschlands. Und da es eine Frage auf Leben und Tod sein mag, schlage ich eine Volksbefragung darüber in beiden Teilen Deutschlands vor. Wir werden im Sinne dieser letzten Botschaft Bertolt Brechts mit dem ganzen deutschen Volke dafür kämpfen, dass die Gefahr des deutschen Militarismus von Deutschland und von der Welt abgewendet wird. Wir werden auch in seinem Geiste für das bessere, friedliche Deutschland kämpfen. Wir werden in der Deutschen Demokratischen Republik dafür Sorge tragen, dass das künstlerische Werk Bertolt Brechts von seiner Frau Helene Weigel, mit der wir uns in tiefer Trauer verbunden fühlen, und von seinen anderen Mitarbeitern weitergeführt werden kann. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, die Arbeiterklasse und alle fortschrittlichen Menschen nehmen Abschied von ihrem großen Dichter Bertolt Brecht. Lieber Freund, dein Name und dein Werk gehören für alle Zeit unserem Volk.
Dr. Johannes Erbecher, der Minister für Kultur, tritt auf die Bühne.
Ein Trauern ist in der Welt. Wir in Deutschland trauern um ihn. In dieser unserer Trauer ist Deutschland eins. Es trauern in den Völkern, in jedem Erdteil alle diejenigen, welche die Kunst lieben, Sehnsucht haben nach Frieden und eine neue Menschenordnung zu schaffen gewillt sind. Liebe zur Kunst, Sehnsucht nach Frieden, der Wille zur Errichtung einer neuen Menschenordnung. Diese drei Elemente sind in der Gestalt Brechts untrennbar vereint. Darum auch ist Deutschland das Friedliebende, das Freiheitliche in seiner Trauer um Bertolt Brecht eins. Darum ist in der Welt auch jeder mit einbegriffen in diese Trauerunendlichkeit, der es empfindet, wie tief die Liebe zur Kunst, die Sehnsucht nach Frieden und das Suchen nach neuen menschenwürdigen Lebensformen unabdingbar miteinander verbunden sind. Brechts Werk ist ein schlüssiger Beweis dafür, dass ein bedeutendes Kunstwerk in unserem Jahrhundert nicht nur möglich, sondern dass es eine lebensnotwendige Forderung ist, wie sie die Völker den Künstlern gegenüber erheben. Brecht widerlegt aufs Großartigste das sterile Gerede von der Überholtheit der Kunst, von dem zur Unwirksamkeit verurteilten poetischen Gedanken. Jede Art von après nulla deluge Stimmung war ihm zuwider. Nichts dergleichen. Kunstwert stand ihm höher denn je. Und so ist es. Kunstwerke haben Bedeutung mehr denn je. Bertolt Brecht hat uns Maß und Würde gelehrt und sie uns vorgelebt und vorgebildet in neuen Formen ebenso schlicht wie reichhaltig. Jede Übertriebenheit war ihm ebenso wesensfremd wie jede Art von Betriebsamkeit. Und so sind wir auch in dieser Feier von ihm gebeten, auf jede Würdigung zu verzichten, die das Urteil der Nachwelt vorwegnimmt. Wir können diesem Wunsch Bertolt Brechts umso eher nachkommen, als wir des Urteils der Nachwelt über sein Werk gewiss sind. Aber wir dürfen dessen ungeachtet sagen, in Brechts Schaffen wurde die Dichtung Macht und verbündet mit den guten Mächten dieser Welt wurde sie zu solch einer Übermächtigkeit, dass weder die Gegner noch auch die Feigen und Lauen ihrer Wirkung sich zu entziehen vermochten. Man mag über Brechts Dramaturgie streiten und sich selbst verständigen, vielleicht noch jahrhundertelang. Aber unbestritten bleibt und von Dauer seine dichterische Größe, sein dramatischer Genie. Das wird uns Brecht nicht verargen dürfen, wenn wir in diesem Sinne dem Urteil der Nachwelt vorgreifen. Die Macht des Friedens, die Macht der Arbeiterklasse des Sozialismus haben dem Werk Brechts Machtbewusstsein, Machtfülle und Machtvollkommenheit verliehen und eine überwältigende Kraft geht davon aus. Brecht, das ist Ermutigung, Verheißung. Brecht, das ist Glaube an die Dichtung und das Wissen um ihre unvergleichliche Wirksamkeit. Brecht, das heißt, die Zukunft ist gegenwärtig, das kommende Jahrhundert hat schon begonnen. So heißt es bei ihm. Träume, goldene Sven, sieh die schöne Flut der Ähren steigen. Sehr nenn, was du morgen schaffst, schon heut dein eigen. Mit diesen Worten hat Brecht der Vision des Künftigen eine reale Kraft gegeben. Aber der Standort, den er gewählt hat, die Deutsche Demokratische Republik, war ihm zugleich auch der weltanschauliche Standpunkt, der ihm einzig und allein Gewähr dafür bot, dass solche kühnen Perspektiven sich auch verwirklichen lassen. Die Deutsche Demokratische Republik war darum sein Staat. Er stand mit ihm auf Du und Du. Er war ganz der Seine. Brecht war als Dichter ein Arbeiter. Seine Dichtung war Präzisionsarbeit. Er verabscheute den Ausschuss. Weniger war mehr, wusste er, und verwendete sparsam seine reichen Mittel. So erreichte er eine einzigartige Konzentration des Ausdrucks. Dichtung war ihm nicht Ausweitung, nicht Abschweifung, nicht Ausschweifung, sondern Abstrich, Fassung, Verdichtung. Es wurde ihm nicht immer leicht gemacht, aber vor allem hatte er es sich nicht selber leicht gemacht. Und so hielt er allen Versuchungen, Heimsuchungen, allen Schwierigkeiten und Prüfungen stand, wovon ihm in seinem Jahrhundert nichts erspart blieb. Der strengste Richter war er sich selber gegenüber. Oh, wie hielt er sich in Kontrolle! Welch eine Disziplin! Er war unbeirrbar, unbestechlich. Er ließ sich Zeit, er konnte warten. Er sah sein Werk wachsen, auch dort, wo der Erfolg noch nicht sichtbar war. Den außerordentlichen Erfolg, den Weltruhm, der ihm in den letzten Jahren beschieden war, schrieb er, wenn er überhaupt einmal davon sprach, weniger seinem eigenen Verdienst zu, als vielmehr der Tatsache, dass das humanistische Prinzip, dem er diente, zu einem weltweiten System geworden war und dass in diesem weltweiten System die Kunst einen ehrenvollen Platz einnahm. In welchem Deutschen unserer Zeit war solch ein Reichtum der Gedanken mit solcher volksliedhaften Einfachheit verbunden? Wer hat das Harte mit solcher Zärtlichkeit ausgesprochen? Wer konnte so hartnäckig und zärtlich sein zugleich? Wer hat Zärtliches gesagt mit solcher Härte? Welcher Chronist unserer Epoche sah das goldene Wenn des Morgens in der schönen Flut steigender Ähren so klar wie er? Wer verstand die Mütterlichkeit in ihrer Wärme, ihrer Bedrohtheit und ihre Unbesiegbarkeit wie er? Wer war uns ein so guter Kamerad? Wer solch ein treuer Freund der Jugend? Gorkis Mutter lebte in vielerlei Gestalten in dem Werk Brechts fort. Der großen Mutter Deutschland und den Müttern der Welt hat Brecht ein unvergängliches Denkmal gesetzt. In der Unendlichkeit des Trauerns hören wir die Klagen der Mütter, die um Bertolt Brecht, ihren vielgeliebten, so mit Recht gefeierten Sohn weinen. Er hat dieses Haus hier, diese Bühne, zu einer Stätte gemacht, von der ein Glanz ausging über Deutschland, über die Welt. Er hat in Gemeinschaft mit seiner Gefährtin ein Ensemble geschaffen, das seinem dramatischen Genie entsprach und eine Heimstätte bester deutscher Dichtung geworden ist. Jedes Wort, das er sprach, sei es in Versen, in Prosa, in Dramen, in theoretischen und praktischen Versuchen, wie er allzu bescheiden seine Arbeiten nannte, war eine Verteidigung der Poesie, des Friedens, der wahren Menschenrechte. So darf die Trauerunendlichkeit uns zugleich auch zur Gewissheit werden, dass sein Werk ins Unendliche weiterreicht und selber ein Unendliches ist. Wir sprechen mit ihm und fragen ihn über seinen Tod hinweg. Und er spricht mit uns und antwortet uns über seinen Tod hinweg. Er sitzt mit uns zu Tisch. Solch eine Art von Nähe ist diese Art von Abgeschiedensein. Welch eine Nähe! O Abschied allzu schwer, zum Wiedersehen aber wird das Scheiden und Abschied wird zur immer Wiederkehr. Das Mittelalterliche. Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen, hat er abgewandelt in den Satz, mitten um Tode sind wir umfangen vom Leben, umfangen tief und ganz von dem Sein. Er ist uns nur so weit entrückt, dass wir sein Bild allseitig zu betrachten vermögen. Nicht weiter hat er sich von uns entfernt. Dies Bild nimmt, je ernsthafter wir es beschauen, immer neue Züge an. Ein neues Wirklichkeitsbild ist entstanden in dem Sein. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Aber Bert Brecht, der große Dichter, der wunderbare Genosse, war es freundlich. Zu dieser Freundlichkeit gehörte auch vielfaches gesellschaftliches Wirken, sei es in der Deutschen Akademie der Künste, als Präsident des Pennzentrums, in der Friedensbewegung, im Deutschen Schriftstellerverband und auch im Ministerium für Kultur, dessen künstlerisch-wissenschaftlichem Rat er angehörte. Freundlich und sachkundig, viel erfahren und stets bescheiden, saß er dort wie unter seinesgleichen. Nun hat er Platz gefunden gegenüber einem, der seinesgleichen ist und dem er wesensverwandt ist, so wie jeder große Dichter jedem großen Denker. Gegenüber dem Grabe Hegels auf dem Dorotheenfriedhof in der Chausseestraße, neben seiner Wohnung, in der er am 14. August in einer kühlen Sommernacht gestorben war. Der gedichtete Gedanke, das durchdachte, das denkende Gedicht, der angestrengte Begriff, die hohe, edle Vernunft des Denkens und die schöne, klangvolle Vernünftigkeit des Dichters, sie beide ruhen nun beieinander, vereinen sich und erheben sich als ein Zeichen des Siegs der Vernunft über die Jahrhunderte hinweg. Über Deutschland aber, das heute in der Trauer der Unendlichen eins ist, stehen nach wie vor seine Worte und bleiben stehen so lange, bis wir die Schrift unsichtbar machen dürfen, wenn unser Werk des Friedens vollbracht ist. Das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Trauernd um Brecht wurden wir aufgeschreckt durch die Nachricht von dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Bundesrepublik. Brecht hätte dazu nicht geschwiegen. Er hätte dargelegt, dass die Partei weiterleben wird, trotzdem, trotz alledem, und wachsen wird zu einer ungeahnten Stärke. Er hätte das Lob der Partei gesungen, wie in seinem Gedicht: Der Einzelne hat 2 Augen, die Partei hat 1000 Augen. Die Partei sieht 7 Staaten, der Einzelne sieht eine Stadt. Der Einzelne hat seine Stunde, aber die Partei hat viele Stunden. Der Einzelne kann vernichtet werden, aber die Partei kann nicht vernichtet werden. Denn sie ist der Vortrupp der Massen und führt ihren Kampf mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind aus der Kenntnis der Wirklichkeit. In all seiner Nüchternheit und gerade darum war Brechts Werk eine strahlende Gewissheit vom Triumph des Sozialismus. Bertolt Brecht verheißt uns: Eines Tages war das nicht mehr so, und zu Ende waren 1000 Jahre Not, aus der Jammer über der Getreidekammer hob sich hoch eine wunderbare Fahne, die war rot. Diese rote Fahne neigt sich tief von unserer Trauer umflort vor unserem Genossen, unserem Freunde, vor dem Dichter, vor dir.
Es spricht der Sekretär des Zentralkomitees der SED, Dr. Paul Wandel.
Im Gedenken an Bertolt Brecht, dann ist es das Konventionelle. Das galt in jedem Falle. Es gilt besonders heute, wo dieses Gedenken zeitlich und der Sache nach untrennbar sich verbindet mit dem Protest gegen den ungeheuerlichen Anschlag derer, den 2 Weltkriege von Deutschland aus nicht genügen. Den Anschlag auf die Kommunistische Partei Deutschlands, mit der Bertolt Brecht so verbunden war, weil er so die Kriege hasste, die gegen das Volk und die Völker vorbereitet und geführt werden. Steh auf, die Partei ist in Gefahr, lässt der Schwergacken Pelageja Vlasova zurufen, der Mutter, als der Erste Weltkrieg sich schauerlich ankündet, wie unbarmherzig, anklagend, aufklärend und fordernd wären seine gemeißelten Sätze in diesen Tagen gewesen, in denen sich so sehr die mahnenden Worte erfüllten, die er unter einer Fratze von Hitler in seiner Kriegsfibel schrieb. Das da hätte einmal fast die Welt regiert, die Völker wurden seiner Herr, jedoch ich wollte, dass er nicht schon triumphiert, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Wie rasch müssen wir erkennen, wie wenig der Verlust zu ersetzen ist. Wie rasch erfahren wir aber auch, welch bleibende Kraftquelle das ist, was er schuf, wenn wir sein Werk nicht einfach ehren und pflegen, sondern in seinem Sinne als Waffe zu nutzen verstehen. Wie viel aus seiner Maßnahme, aus dem Lob der Partei, aus dem Lob des Lernens, aus dem Lob des Kommunismus und vielem anderen, kann und wird die beseelen und stärken, welche die Sache von Karl Liebknecht und Ernst Thälmann weiterführen, trotz alledem diejenigen, die für die Ideale kämpfen, denen sich Bertolt Brecht verpflichtete. Die Arbeit Bertolt Brechts wurde auch von dem marxischen Erkenntnis bestimmt, dass die Idee zur materiellen Gewalt wird, wenn sie die Massen ergreift. Er wurde zu einem Lehrer der Massen, um zu helfen, die Idee des Kommunismus zur materiellen Gewalt zu machen, zur Wirklichkeit der Menschheit, den Kommunismus, von dem er sagte, du bist kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm, und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Bertolt Brecht war ein Lehrer der Massen von leninscher Art, der wusste, dass man nur Lehrer des Volkes sein kann, wenn man bereit ist, bei ihm in die Lehre zu gehen. Er missachtete nichts mehr als die satte Ruhe des Bürgers angesichts der Not und Rechtlosigkeit von Millionen. Er schlug eine scharfe Klinge und liebte den Kampf. Wir waren uns immer darüber einig, dass die Zeit, in der wir leben, für Kämpfer eine vortreffliche Zeit ist. In welcher anderen Zeit hatte die Vernunft eine solche Chance? In keiner lohnte der Kampf mehr. In diesem sich lohnenden Kampf für das Recht und die Menschlichkeit hat auf der Seite der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Vorhut Partei ergriffen, unversöhnlich, mit aller Härte, mit allen Konsequenzen. Dem entschiedensten Vertreter der Arbeiterklasse, Rigaud, lässt er in seinem Stück Die Tage der Kommune sagen: Man sage nicht gleiche Rechte für Kämpfer dort und hier. Das Volk kämpft nicht wie Ringkämpfer und die Händler kämpfen. Das Volk kämpft wie der Richter gegen den Übeltäter, wie der Arzt gegen den Krebs. Die kapitalistische Welt, die Klasse, die er verließ, um sich zu den geringen Leuten zu begeben, zu den Kämpfern, hat ihn gerade wegen seiner Größe und seiner unerbittlichen Konsequenz gehasst. Sie konnte aber seine Größe nicht übersehen. Sie nahm sie mit Zähneknirschen zur Kenntnis. Sie nannte die Einheit des großen Künstlers und Denkers mit dem Kommunismus, mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei einen argen Widerspruch. Sie verkannte dabei, wenn man es nachsichtig verkennen nennen will, dass die ganze Größe von Bertolt Brecht sich gerade auf diese Einheit gründete. Bertolt Brecht, die Arbeiterklasse und ihre Partei sind und bleiben eine untrennbare Einheit. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird mit der deutschen Arbeiterklasse das Werk von Bertolt Brecht wahren, nützen und mehren. Wir wissen, dass er von uns ging, als sein Werk lange noch nicht vollendet war, dass er uns lebend noch viel Neues, Großes gegeben hätte. Das aber, was er schuf, ist bis heute nur zu einem Teil genutzt. Es wird voll ergründet und verwertet, uns nicht weniger in der Zukunft helfen, als es uns in Jahrzehnten bereits geholfen hat, im Kampf der Klasse, im Kampf für die Menschheit. Wenn die geeinte deutsche Arbeiterklasse für ganz Deutschland und Europa den Frieden für immer gesichert hat, den Frieden, von dem Bertolt Brecht sagte, er ist das A und O aller menschenfreundlichen Tätigkeiten, aller Produktion, aller Künste, einschließlich der Kunst zu leben. Wenn dieses Werk die Einheitsfront aller Arbeiter und aller guten Menschen schuf, dann wird es heißen, einen beachtlichen Anteil daran hatte das unsterbliche Werk unseres Freundes, unseres Genossen Bertolt Brecht.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz, Genosse, ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo dein Platz, Genosse, ist. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein.
Norbert Christian liest letzte Grüße an Bertolt Brecht.
Die Gesundheit hindert mich an der Möglichkeit, den teuren Freund auf seinem letzten Wege zu begleiten. In Gedanken bin ich bei euch, Konstantin Fedin. In unendlicher Trauer über den uns teuren Menschen bin ich bei euch, Genossen und Freunde, Ilja Ehrenburg. Ich bin erschüttert und zutiefst gerührt über den plötzlichen Tod meines Freundes Bertolt Brecht. Deutschland hat einen seiner größten Dichter und Dramatiker, dessen Genie auf den Bühnen in aller Welt anerkannt wird, verloren. Charles Chaplin, Schweiz. Da Teilnahme am Staatsakt nicht möglich, übermittle ich Ihnen auf diesem Wege meine aufrichtige Teilnahme an dem Verlust, den alle Deutschen durch den Tod des Dichters Bertolt Brecht erlitten haben, und bitte auch den Angehörigen des Verstorbenen, mein Beileid zum Ausdruck zu bringen. Arno Hennig, hessischer Minister für Erziehung und Volksbildung. Ich bedauere den Tod des großen deutschen Dramatikers Bertolt Brecht. Mein Erscheinen zum Staatsakt am 18.08. ist leider nicht möglich. Professor Rucker, bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus. Bedauere an der Trauerfeier für den Dichter Bertolt Brecht, dessen Tod ich schmerzlich empfinde, nicht teilnehmen zu können. Dr. Biermann Rathjen, Hamburg. Bin im Geiste unter euch bei der Trauerfeier für Bertolt Brecht, den großen Dichter, meinem nahen Freund, Leon Feuchtwanger.
Es spricht nun Georg Lukács.
Bedeutende Dichter, die unserer Periode vorangegangen sind, Ibsen und Tschechow, haben die eigentliche Aufgabe der Literatur darin gesehen, vernünftige Fragen an die Wirklichkeit, an die Zeit, an deren Menschen zu richten. Die bürgerlichen Schriftsteller haben diesen Weg nur allzu bereitwillig eingeschlagen. Je später, desto entschiedener. Jede Antwort ist aus der Sprache, aus der Gestaltung der Literatur verschwunden. Die bloße, abstrakte, zum Selbstzweck gewordene Frage pulverisiert die Welt der Dichtung, machte aus ihr ein wirres Spiel wesenloser, beziehungsloser Moleküle. Die Gefahr, die darin lag, war unschwer zu erkennen. Und nicht wenige der Bestwollenden unter den unsrigen replizierten mit gesteigerter Abstraktheit auf das negative, sich in Abstraktion verlierende Fragen. War dort über das Fragen die Antwort vergessen, so verschlang hier die dogmatisch gewordene Antwort ein jedes Suchen, eine jede Frage. Brecht fand mit dem Instinkt, mit der Vernunft eines bedeutenden Schriftstellers die königliche Mitte. Seine Dramen, seine Poesie stellen Fragen mit einer Radikalität, mit einer aufwühlenden Intensität, mit einem sicheren Zielen auf aktuelle und doch unerkannte Tiefen. Hinter all dieser wogenden Problematik steht aber stets die durch nichts erschütterbare Gewissheit der letzten Antwort, der wahren Perspektive. Wenn also Brecht durch die Wucht seines Dichtertums zur Selbstprüfung zwang, wenn diese Selbstprüfung bei ihm immer ein Übergreifen der gesellschaftlichen Wirklichkeit umschlug, so erweckte er in vielen Tausenden von Menschen heilsame Krisen. Heilsame Krisen, denn der wilde Wellenschlag der von ihm erweckten Problematik war kein alles verschlingender Mahlstrom, sondern ein frischer Wind, der kluge Schiffer in den Hafen führen konnte. Tiefste Problematik in Bezug auf alle Einzelfragen des menschlichen Lebens, tiefste Zielbewusstheit in Bezug auf das Ganze der Menschheitsentwicklung, das war der fruchtbare, der fruchtbringende, der lebendige Widerspruch in Brechts dichterischen Schaffen. Alle seine Fragen wurzeln in der Besonderheit unseres Heute. Darin besteht seine echt geborene Originalität. Alle seine Fragen und diese fundierende Antwort entspringen dem ständigen Bedürfnis der Menschheit, sich aus jeder Entwürdigung zu befreien, sich eine dem Menschen angemessene Heimat im gesellschaftlichen Leben aufzubauen. Darin besteht seine innige Verbundenheit mit den echtesten, größten Überlieferungen der Literatur. Brecht ist ein echter Dramatiker. Seine tiefste Absicht bleibt, die Massen, die Zuschauer und Zuhörer seiner Dichtung umzuwandeln. Sie sollen das Theater nicht bloß erschüttert, sondern verändert, dem Guten, der Bewusstheit, der Aktivität, dem Fortschritt praktisch zugewandt verlassen. Die ästhetische Wirkung soll eine moralische, eine gesellschaftliche Umkehr hervorbringen. Das aber war der tiefste Sinn der aristotelischen Katharsis. Sie sollte, so verstand sie mit Recht Lessing, die Erschütterung in eine Fertigkeit zum Sittlichen erheben. Weil Brecht dies wollte und in seinen besten Werken verwirklichte, war er ein echter Dramatiker. Nach Ibsen, Tschechow und Shaw war es Brecht, der für unsere Zeit diese ewige Frage mit aktuellen Inhalten in einer aus diesen Inhalten erwachsenden Form aufwarf. Daher seine außergewöhnliche, über Partei- und Landesgrenzen hinausgreifende Wirkung. Daher der unermessliche Verlust seines frühen Todes. Daher aber auch die trostvolle Zuversicht, auch dieses mitten im Aufstieg abgebrochene Lebenswerk ist und bleibt unser machtvoller Kampfgenosse im Ringen um eine lichte Zukunft der Menschheit.
Das Wort nimmt jetzt Erwin Strittmatter.
Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Lieber Brecht, du wusstest, wie Einfachheit und Weisheit einander bedingen. Du wusstest, wie man der Wahrheit ein schlichtes Wortgewand webt. Du wusstest, wie man verwirrende gesellschaftliche Vorgänge klärt, veranschaulicht und darstellt. Du wusstest, wie man die einfachen Forderungen der Arbeiter in die Kunst erhebt und wirksamer macht. Du wusstest, wie man Freunde veranlasst und Feinde zwingt, zuzuhören. Du wusstest, wie das einfache Wort die Mitstreiter stärkt und die Feinde schwächt. Du wusstest, wie man Freundschaft hält. Und Freundschaft halten ist noch schwer und eine Leistung in unserer Zeit. Deine Freundschaft war tätig. Und wer sich ihrer Wert erweisen wollte, musste tun. Nicht irgendwas. Etwas für die strebenden Unterdrückten in aller Welt. Deine Freundschaft war Arbeit. Jedes Gespräch mit dir war Arbeit. Schwätzern wiesest du die Tür. Deine Freundschaft war humorvolle Güte und beizender Spott. Oh, wir lachten viel über Torheiten, mit denen der Mensch sich bekleckt, wenn er sich erhaben dünkt. Und wir lachten nicht zuletzt über uns selber. Du hieltest keinen für weise, der nicht über sich lachen konnte. Gott lacht den ganzen Tag über sich selber, sagtest du. Du warst ein guter Zweifler. Das aber trug dir zu einer Zeit, da wir meinten, in unserer Welt ohne den gesunden Zweifel auskommen zu können, bei Engherzchen den Verdacht des Misswollens ein. Du drängtest dein Wissen um Gesellschaft und Kunst niemandem auf. Wer aber Wissen zu nehmen kam, entreißen, nanntest du es. Dem gabst du die Fülle. Es wird mir bang bei dem Gedanken, wir hätten dein Hiersein zu wenig genutzt und hätten noch immer nicht tätig genug deine Mahnung vom Beginn deines Todesjahres beachtet, die Weisheit des Volkes zu studieren. Wer nicht traurig wird, wenn er vernimmt, dass du nicht mehr hier bist, weiß nicht, was Größe ist in unserer Zeit. Und das Schwerste an der Freundschaft mit dir will mir scheinen, ist jetzt nicht zu weinen, den Schmerz nicht in die Tiefen zu lassen, in denen er lähmt und Hirn und Hände taub macht. Es ist immer noch Zeit, von dir zu lernen.
Aus dem Hause des Berliner Ensembles am Schiffbauerdamm zu Berlin übertrugen wir die Trauerfeier für Bertolt Brecht.